Ist eine Live-Aufnahme vom China Webinar am 2. März 2023 mit dem Thema Speicherbatterie aus China für den deutschen Markt, Einflussnahme durch die neuen EU-Lieferkettengesetze. Willkommen zu China Hotpot. Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Ich darf nochmal die Gäste, die später reingekommen ist in unseren Webinarraum, begrüßen. Mein Name ist Xiaolong Hu. Sie sind jetzt bei China Webinar zu dem Thema chinesische Speicherbatterielösung für Deutschland, Einflussnahme durch europäische Lieferkettengesetze. Ich fühle mich so frei, auch die letzten beiden Gäste, Francis Yang und Cynthia Zhang, persönlich zu begrüßen. Und euer Auftritt ist gelungen. Und wir beginnen mit unserem Hauptteil, nämlich die Panel-Diskussion. Wie jedes Mal haben wir auch heute für euch, eine sehr spannende Gruppe von Experten zusammengestellt. Zuerst darf ich die Beatrix Frisch, die Frau Frisch, vorstellen. Hallo Beatrix, das ist schön, dass du da Zeit hast. Ich darf nochmal dich kurz vorstellen. Beatrix hat schon als Kind vorgenommen, Chinesisch zu lernen und in China zu arbeiten und zu leben. Und das ist ihr gelungen. Sie hat über 30 Jahre schlussendlich in China gelebt und gearbeitet. Und über die Stationen Changchun, Shanghai, Beijing hat sie für die Automotive OEM-Firmen VW, BMW, Jaguar, Land Rover gearbeitet. Später hat sie als Geschäftsführerin eine Digital Marketing Agentur geleitet in Shanghai. Und später ist sie dann als Automotive Lead Interactive für Greater China bei der Firma Accenture. Und jetzt ist sie wieder in Deutschland. Nach dem Rückkehr ist sie verantwortlich für Business Development und Events von Center Automotive Research in Duisburg bei Professor Dudenhofer. Und das ist die Institution bezüglich Automotive Research. Und über die ganze Station hat Beatrix immer was gemeinsam, ist nämlich, sie hat immer sehr viel mit Elektromobilität zu tun. Deswegen habe ich meine erste Frage an dich. Welche Rolle hat China in industrieller Batterie? Kannst du vielleicht aus deiner Sicht beschreiben, zum Beispiel am Beispiel von Automobilindustrie?
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hallo an alle. Ich denke, Adrian hat uns gerade schon eine ganze Masse an Einblick gegeben, wo die Reise hingeht, beziehungsweise wo wir auch herkamen. Und offensichtlich sind die chinesischen Batteriehersteller mit in 2022 56% der Lieferung, Produktion an Zellen gerade für den Elektromobilitätsbereich oder Elektroautobereich sehr führend. Das bedeutet nicht nur in China, sondern auch weltweit. Denn einige der Hersteller haben auch schon in anderen, den China-Ländern, Produktion aufgebaut. Es hat sich aber eben über die Zeit entwickelt. Ich denke, das ist auch eine Entwicklung aus der Politik heraus, denn mit der Erneuerung, Modernisierung der chinesischen Automobilindustrie, insbesondere gepusht seit 2009, über die diversen neuen Gesetzgebungen, insgesamt, wie wird die Automobilindustrie dargestellt, wie möchte sich China positionieren zu 2012, als es dann wirklich mehr in eine Ausbildung der Elektromobilität im Autobereich ging, wo ganz gezielt auch gesagt worden ist, wir müssen hier voranschreiten, bis dann zum Beispiel in 2018 dann die China 2025 Policy herausgegeben worden ist, wo eben auch eine Weltmarktführerschaft ganz eindeutig für 2049 angestrebt wird. Das ist natürlich nicht nur dann in der Produktion von Elektrofahrzeugen, sondern allem, was dazugehört, die gesamten Komponenten. Und wie wir gerade gelernt haben, mit 40% Anteil sind die Batterien eine der wichtigsten Komponenten, natürlich der gesamte Antriebsstrang. Und das ist natürlich eben auch dann bedeutend, warum sich Firmen wie BYD, die schon länger existierten als Hersteller für Akkus, für Telefone, dann weiterentwickelt haben in den Automobilproduktionsbereich. Oder eben CATL, sehr, sehr groß mittlerweile auch in Deutschland mit einem in Betrieb seienden Werk. Erst in 20, wann war das, in 20, 2001 gegründet. Aber dann sich eben jetzt schon zum größten Hersteller und Lieferanten hier entwickelt haben, dass es eben einen sehr großen Push aus der Politik heraus gab, sich in Produktion, in Bereichen zu positionieren, wo eben die anderen Nationen, Industrienationen nicht so vertreten waren. Und ich denke, das zeigt sich hier auch der Bedarf, der wohl schon sehr lange existiert. Ich meine, das Elektroauto ist nicht neu, es ist nicht in China erfunden worden, aber man hat eben aus der chinesischen Politik heraus gesehen, dass das die Strategie für die Zukunft ist. Lassen wir mal andere Technologien wie Wasserstoff jetzt mal raus oder die Brennstoffzelle. Und insofern gab es natürlich hier extrem viel Unterstützung. Wir sehen auch eben, dass viele der größeren Hersteller wie Svolt auch eben aus dem Automobilbereich kommen. Svolt gehört eigentlich zu Great Wall. BYD, wie gesagt, war eigentlich mehr aus dem Bereich Zellen, hat sich dann in den Automobilbereich gegeben. Aber natürlich ist der chinesische Markt sehr groß, auch gerade wenn wir auf E-Scooter schauen. Das hatte sich schon vor 10 Jahren ergeben, dass die kompletten Verbrennermotoren im Scooter, also kleinen Moped-Bereich, komplett verboten worden sind. Hier dann eben in den Zellbereich gegangen sind, in die Elektromobilität. Also auch hier schon parallel in einer Art Micromobility sich eine sehr starke Entwicklung ergeben hat. Und insofern ist es natürlich auch dann zu verstehen, dass China mit diesem riesen Binnenmarkt sich hier natürlich noch weiterentwickelt hat, um den Weltmarkt dann zu beliefern.
Absolut führend und in Zukunft 2049 auch so soll so bleiben. Das ist natürlich eine Ansage. Meine zweite Frage geht an Herrn Weidong Ye. Eine kurze Vorstellung von Weidong. Weidong ist so erfolgreich, wie ich persönlich in ein paar Jahren in Zukunft sein möchte. Und er ist in China geboren. Hat die beste Note bei der ersten Studienaufnahmeprüfung nach Kulturrevolution geschafft. Und demnach logisch ist er dann zur beste Uni Chinas gegangen, zum Studieren an der Beijing-Universität, später nach China, nach England und nach Deutschland schließlich. Und jetzt ist er über 20 Jahre oder mehr für die Firma Emco zuständig, hat für das China-Geschäft zuständig. Er hat vier Fabriken in China gebaut, unter anderem auch Fabrik für Elektroroller. Weidong, danke für deine Zeit heute, dass du dabei bist. Vorhin hat ja schon Beatrix kurz erwähnt, die kleine Vehicles, E-Scooters. Und das ist meine Frage auch an dich. Es gibt ein etwas besonderes Produkt, nämlich Mini-E-Auto aus China. Ist es auch interessant für Europa oder was ist deine Meinung dazu?
Guten Tag alle zusammen. Ich freue mich hier da zu sein. Vielen Dank für die vorherige Referenten Andrea und Beatrix. Also zum Thema Microautos oder Mini-EV. Ich finde, das ist wirklich eine tolle Sache, mittlerweile in China sehr stark produziert und auch zur Anwendung befindet. Ich denke, das geht schon in Richtung 1 Million-Stück-Bereich, also letzten Jahres. Und ich finde, wir können auch in Deutschland überlegen, ob wir in diesem Bereich auch mitmachen, im Gegenzug zu direkt eine Elektroautos mit 80 kWh oder mit so SUV-Bereich. Bei Mini-Autos hat man einen Vorteil, dass man wirklich zur Arbeit, zum Einkauf und in der Stadt fahren eine sehr gute Lösung.
Wunderbar. Wir haben schon eine Publikumsfrage im Chat. Das freut mich sehr. Frau Liu, wir werden Ihre Frage in Kürze stellen. Und ich darf noch mal meine nächste vorbereitete Frage an den Adrian, nee, an Beatrix Sorry, an Beatrice nochmal stellen. Beatrice, du hast ja vorhin schon kurz erwähnt, die Batterietechnologie wurde anscheinend nicht in China erfunden. Und warum hat China in so kurzer Zeit eigentlich diese Führerschaft errungen? Es gibt ja auch durchaus andere Player, wie du mal im Vorgespräch erwähnt hast, Samsung oder andere asiatische Player oder europäische Player. Wie ist das die Situation entstanden?
Ja, also wie gesagt, die Elektroautos wurden vor ungefähr 100 Jahren in Deutschland von Siemens erfunden, also das Prinzip des Elektrofahrzeugs. Da natürlich dann auch weiteren. Batterietechnologie hat sich so seit den 70ern eigentlich wirklich in weiterentwickelt. Gibt es schon vorher das System, aber dann seit den 70ern ist man mehr in den Batteriebereich jetzt mal allgemein gegangen, auch die kleinen Rundzellen zum Beispiel. Und interessanterweise, wenn du sagst, von der Technologie ist jetzt China Erfinder, ja, nein. Interessanterweise, der Chemie-Nobelpreis für eben weiterführende, bahnbrechende Batterietechnologie ist an einen Japaner, an einen Amerikaner oder zwei Engländer, einen Amerikaner gegangen. Also China scheint hier von der Technologiedefinition, ich möchte nicht sagen weiter entfernt zu sein, aber nicht wirklich dann aktuell so anerkannt, dass es dann eben hier führend ist. Aber das ist natürlich etwas, was auch weitergeht. Auch wiederum hier, die Politik hat einen Riesenhaushalt gebracht, auch für R&D, für Forschung und Entwicklung. Weitaus mehr ist das auch angemerkt worden in den letzten Jahren, denn im Vergleich vorher, also ich denke auch hier in diesen Bereichen, gerade mit China 2025, wird das eben auch mehr werden. Denn die Batterietechnologie muss sich weiterentwickeln, sie muss effizienter werden. Neue Chemikalien, Zellchemie muss erneuert werden, gerade auch aufgrund der mangelnden Rohstoffe, die es hierfür gibt und in welche Richtung kann es gehen. Was ist im Recyclingbereich, auch was Adrian gerade angesprochen hat, in welche Richtung kann man hier auch mehr gehen? Aber wo kam es eigentlich her, dass China so viel jetzt sich in den Mengen entwickelt hat? Ich denke, das ist auf der einen Seite natürlich dieser Riesenbinnenmarkt, gesamt für Batterien. Wenn wir an Zellen denken, auch für den Hausgebrauch, für den normalen Gebrauch. Aber wie gesagt, dann auch eben in den Push für die Elektromobilität. Da musste natürlich viel entstehen und weiter nach vorne gebracht werden. Und somit ist aus einer relativ arbeitsintensiven Produktion von Zellen, egal jetzt, ob sie jetzt Rundzellen sind, prismatische Zellen, Blades, ist es dann eben weitergegangen in eine Automatisierung, wo zu Anfang vielleicht die Japaner und die Koreaner hier weitaus effizienter gearbeitet haben, aber das natürlich dann auch nach China gekommen ist und auch die Qualität. Ich meine, eine Zelle ist nicht gleich eine Zelle. Wie gesagt, es kommt auf die Produktion, auf die Zellchemie an und auch hier die Qualitätsleistung steigert sich immer weiter, denn auch wieder ein Verweis auf Adrians Vortrag, wenn man sieht, wie viel Leistung eigentlich diese Batterien bringen müssen, um auch gerade Fahrzeuge mit einem gewissen Gewicht nach vorne zu bringen. Somit ist hier natürlich dann auch gegeben, dass das sich weiterentwickeln muss. Insofern, es ist der Bedarf, es ist der Konsum, der auch in China im Weltmarkt an sich da hinten dran steht. Und natürlich auch ganz klar der Wille, hier in den Weltmarktführerschaft zu gehen und hier weitere Produktionen aufzubauen. Aber wie gesagt, das ist nicht nur in China diese Zellfabriken oder auch Komponentenfertigung, das ist auch weltweit. Auch wieder, wie gesagt worden ist, Deutschland ist mittlerweile einer der größten Standorte oder wird sich zu einem der größten Standorte für Batterietechnologie entwickeln, für Batteriefertigung. Fast jeder der großen Hersteller hat hier die Planung oder hat schon aufgebaut in Deutschland. Und das hat natürlich auch etwas mit der Automobilindustrie und der Frage nach Mobilität zu tun. Also ich denke, das wird sich auch weiter so entwickeln. Aber hoffentlich dann eben auch, dass die technologischen Fortführungen dann vielleicht auch aus China herauskommen.
Ja, danke schön, Beatrix. Und ich denke mal, wenn wir über Batterie sprechen, können wir Automobilindustrie nicht rauslassen. Auch der kurze Rückblick hilft uns, so wie der Vortrag von Adrian hilft uns in der Runde mit allen Teilnehmern eine etwas homogene Wissensstruktur haben, sodass wir dann in der fortgeschrittenen Phase auch eine interaktive Diskussion haben werden. Wir haben noch eine zweite Frage jetzt im Chatroom schon bekommen. Ich bitte nur mal um eine kurze Geduld und weil wir dann die erste Runde aller Experten vorstellen und die Frage gestellt haben, dann werden wir Ihre Fragen gleich auch vorziehen. Und meine nächste Frage geht es dann an Adrian in dem Fall, weil wir wollen ja über Speicherbatterie sprechen. Speicherbatterie geht in die Solaranlage rein. Solaranlage braucht Deutschland wegen Energiewandel und alternative Energiequellen. Ja, welche Engpass haben wir in Deutschland? Hat das auch mit Speicherbatterie zu tun, Adrian?
Ja, also es ist auch Speicherbatterie, es ist aber auch vor allem die Installation der Batterien. Man hat momentan noch keinen Engpass. Also wie gesagt, 2023 wird noch erwartet, dass alle Nachfrage gedeckt werden kann. In den kommenden Jahren, umso stärker die Automobilindustrie sich elektrifiziert, umso enger wird letztendlich das Angebot auf dem Markt an Batteriezellen. Wo wir jetzt aber in Deutschland schon einen Engpass haben, ist der vielbesungene Fachkräftemangel, nämlich wirklich ausgebildete Installateure für die Batterietechnologie. Also die von uns interviewten Unternehmen, die Batterietechnik für Heimsysteme anbieten in Deutschland, sehen eigentlich ein Potenzial von bis zur Verdreifachung des Marktes, wo wir dann bei knapp bis zu einer Million oder bis unter einer Million installierten Heimsystemen kommen würden. Aber das ist nicht ganz möglich abzudecken, dadurch, dass momentan hat man Wartezeiten von einem Jahr, wenn man eine Heimspeicheranlage bei sich zu Hause installieren möchte, für alle, die da vielleicht ein Interesse dran haben. Es ist also vor allem ein Fachkräftemangel momentan noch, der sich aber mit gesteigerter Nachfrage aus der Automobilbranche auch in eine Produktknappheit entwickeln kann.
Ja, mittlerweile habe ich in Deutschland gelernt, man muss immer Geduld haben. Es kommt nicht so auf die Geschwindigkeit, so viel Wohnung zu bauen. 400.000 möchte man ja bauen. Es kommt nicht so schnell zu einer Solaranlage und selbst die Handwerker kommen nicht so schnell. Also, wir haben die nächste Frage an einer. Wenn die Lieferschwierigkeit so schwierig ist, dann müssen wir noch ein bisschen mehr wissen, wo eventuell noch mehr Risiken gibt. Daher die Frage an unseren vierten Gast, in dem Fall Herrn Rainer Burkhardt. Und wenn wir einen Gast heute nicht vorstellen müssen, dann ist es der Rainer. Der ist fast unser Dauergast bei China Webinar und jedes Jahr ist er bestimmt ein bis zweimal bei uns zu Gast, auch zu gutem Grund, weil wir in dieser sehr dynamischen Umfeld brauchen wir immer eine gute Beratung. Da ist der Rainer als über 25 Jahre, korrigiere mich, wenn das noch mehr ist, als juristischer Partner für deutsche KMU in China die beste Adresse. Und der ist quasi als Sean Connery von Anwaltsszene bekannt. Aber ich möchte nicht nur auf das Äußeres reduzieren. Er hat viele aktuelle Themen, die uns alle interessieren werden, unter anderem das Thema Lieferkettegesetz. Und die Lieferschwierigkeit, was vorhin Adrian erwähnt hat, hat ja viele Gründe. Von Produktionskapazität, von Logistikkapazität kommen wir auch vielleicht auf weitere Risiken. Und welche Risiken siehst du durch die ja in Kraft tretende europäische Lieferkettengesetz?
Vielen Dank, Shalom. Du weißt, die Anwälte glauben immer zu allem etwas sagen zu können. Deswegen auch natürlich zu Energy Storage Solutions, auch wenn das nicht zu unseren Kernbereichen gehört. Vielleicht ganz kurz vorweg, ich bin zwar deutscher Anwalt, habe aber die letzten 26 Jahre dieses Jahr nicht mehr im deutschen Recht beraten, sondern wir beraten exklusiv im chinesischen Recht für den deutschsprachigen Mittelstand in China. Jetzt fragt man sich natürlich, was macht ein deutscher Anwalt bei einer chinesischen Kanzlei in China und was hat das mit Energy Storage Solutions zu tun? Du hast schon gesagt, viele deutsche Unternehmen sitzen in China und kaufen Teile oder es gibt deutsche Unternehmen, die kaufen aus China entweder Teile oder eben ganze Storage Solutions. Und da kommen wir zu unserem Lieferkettengesetz. Und ich möchte die Frage von der Frau Liu und auch von der Frau Engel aus dem Chat aufnehmen. Die Frau Liu schreibt, wie reagiert die Lithium-Batterie-Industrie in China beziehungsweise weltweit auf das deutsche Lieferkettengesetz? Und dann ergänzt die Frau Engel und sagt aufbauend auf diese Frage, etwas weiter gefasst, wie geht China mit den erhöhten Anforderungen im Bereich Compliance und Nachhaltigkeit um? Da muss ich als Jurist erstmal fragen, warum sollte sich in China jemand um das deutsche Lieferkettengesetz kümmern? Denn es ist ja ein deutsches Gesetz. Es gibt einige Gesetze, die sind extraterritorial oder haben eine extraterritoriale Wirkung. Also sprich, sie gelten nicht nur in den entsprechenden Ländern, in denen sie erlassen wurden, sondern sie gelten auch außerhalb der Grenzen. Berühmt-berüchtigt Datenschutzgrundverordnung ist so ein Gesetz. Aber unser Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz gilt zunächst einmal nur in Deutschland und es gilt auch nicht für alle. Also ich glaube, Xiaolong, wir haben geschrieben EU Supply Chain Laws, aber das deutsche Lieferkettengesetz ist ja seit jetzt 2 Monaten in Kraft getreten. Die EU ist noch nicht so weit. Wir haben im Mai die nächste Lesung und dann schauen wir mal, ob die EU es dieses Jahr hinbekommt, das EU Supply Chain Law in Kraft treten zu lassen. Ich bin gespannt. Deswegen lass uns bei den Fakten bleiben, nämlich dem deutschen Gesetz. Für wen ist das deutsche Gesetz anwendbar? Seit diesem Jahr für Unternehmen mit mehr als 3.000 Mitarbeitern. Das sind nach Statistiken ungefähr 600 Unternehmen im Moment in Deutschland, also jetzt nicht ganz so viele. Ab nächstes Jahr wird der Anwendungsbereich ausgeweitet, nämlich auf Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern. Da fallen dann laut Statistiken ungefähr 2.800 Unternehmen dazu. Jetzt weißt du genauso gut wie ich auch, wie viel 10 beziehungsweise Hunderttausende von Mittelständlern wir in Deutschland haben. Das sind jetzt, selbst wenn es nächstes Jahr ist, 2.800 Unternehmen, ist kein großer Anwendungsbereich. Worauf aber der deutsche Mittelstand achten sollte, wenn sie denn weniger als 1.000 Mitarbeiter haben, für die dann nächstes Jahr anwendbar sind, ist eben, dass die Unternehmen, für welche das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz entweder schon dieses Jahr oder ab nächstem Jahr gilt, dass diese Unternehmen natürlich in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen, Compliance, Code of Conduct oder selbst in den Lieferverträgen, die Zulieferer abschließen werden müssen mit diesen größeren Unternehmen, auf welche dann das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz Anwendung findet. Da werden natürlich die entsprechenden Pflichten, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, die das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz mit sich bringt, auf den Zulieferer, auf den unmittelbaren oder auf den unmittelbaren Zulieferer sozusagen, ich will es nicht sagen abgedrückt, aber zumindest mal werden sie weitergegeben. Also, wir haben einen Anwendungsbereich des deutschen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes in Deutschland für deutsche Unternehmen, die eben genannten Grenzen erfüllen. Diese Unternehmen sind verpflichtet, in den Anwendungsbereichen bestimmte Sorgfaltspflichten zu beachten. Was sind die Anwendungsbereiche? Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz hat 2 große Anwendungsbereiche. Menschenrechte, Umwelt. Menschenrechte heißt, ich muss als Unternehmen dafür sorgen, dass ich präventiv Maßnahmen einleite, um Menschenrechtsverletzungen zu verhindern. Und wenn Menschenrechtsverletzungen eingetreten sind, dann muss ich diese abstellen. Auf der anderen Seite Umwelt, genau das Gleiche. Ich muss versuchen, Umweltrisiken zu vermeiden. Und wenn Umweltschäden oder eine Schädigung der Umwelt eingetreten ist, diese Schädigung abzustellen. Und wir haben ja eben schon von Adrian gehört, wenn wir über die Umwelt reden, dann ist China bei der Energy Storage Solution mittendrin. Zwar nicht als Abbaunation, da haben wir gelernt, das sind andere Nationen, auch wenn die kontrolliert werden, vielleicht durch chinesische Unternehmen, aber zumindest mal in der Raffinierung von den entsprechenden Metallen. Wir haben es eben gehört, ich habe es mir auch nochmal rausgesucht. China raffiniert 73% des weltweiten Kobaltverbrauchs, 78% Nickel und 59% Lithium. Ja. Beatrix hat es eben gesagt, selbst wenn wir jetzt nicht über die mittelbaren Zulieferer reden, dann ist es zumindest mal sehr wahrscheinlich, dass Cuttle, BYD oder CALBL, Guangxian, das sind die vier größten chinesischen Batteriehersteller, dass die an die entsprechenden Käufer, an die Händler in Deutschland liefern. Das heißt also, hier haben wir einen unmittelbaren Umweltbezug. Es geht weiter. Wir haben auf der Menschenrechtsseite einen der größten Graphithersteller oder zwei Graphithersteller. Wir haben einmal Ganfeng und Zhilte. Das sind beides Unternehmen, die in Xinjiang große Bergbauunternehmen betreiben und die liefern 70% des weltweiten Graphits, die ebenfalls in unseren Batterien drin sind. Wenn wir auf die Menschenrechte eingehen, die Menschenrechte sind unterteilt in bestimmte Untergruppen. Wir haben einmal Kinderarbeit und Sklaverei. Ich glaube, da müssen wir uns in China größtenteils keine Sorgen mehr machen. Arbeitsschutz auch nicht, Diskriminierung. Kann man drüber sprechen, wird aber in den Unternehmen im Zweifelsfall kein Problem sein. Wir haben in China rechtlich gesehen, um das kurz zu machen, zwei Probleme, nämlich einmal interessanterweise Koalitionsfreiheit. Denn in China gibt es nur eine Gewerkschaft und damit qua Definition keine Koalitionsfreiheit, wenn es nur eine gibt, die ich sozusagen wählen kann, wählen muss. Und wir haben jedenfalls Hinweise auf Zwangsarbeit in der Region Xinjiang. Wenn ich sage Hinweise, dann betrifft das schon die entsprechenden Rechtsfolgen, die deutschen Unternehmen beachten müssen. Eingeschoben ist zunächst mal zu beachten, ich muss immer trennen, welche Pflichten bestehen für mich als deutsches Unternehmen im eigenen Geschäftsbereich. Welche Pflichten bestehen im Geschäftsbereich meines unmittelbaren Zulieferers, also zum Beispiel CATL, und welche Pflichten bestehen für mich bei mittelbaren Zulieferern, das heißt also zum Beispiel bei den Unternehmen, die mein Graphit in der Region Xinjiang abbauen. Wenn ich diese verschiedenen Risikosphären gewertet habe, dann muss ich weiterhin schauen, bei meinen mittelbaren Zulieferern greifen bestimmte Abwehrmaßnahmen oder Präventivmaßnahmen beziehungsweise Kontrollmaßnahmen nur dann, wenn ich zitiere, substanziierte Kenntnis habe. Was ist substanziierte Kenntnis? Der Gesetzgeber sagt, substanziierte Kenntnis liegt immer dann vor, wenn das Unternehmen beziehungsweise das Management des Unternehmens tatsächliche Anhaltspunkte hat. Wann habe ich tatsächliche Anhaltspunkte? Die habe ich immer dann, wenn ich zum Beispiel durch meine Whistleblower-Hotline, also durch mein Meldesystem, welches ich im Rahmen der Lieferketten-Sorgfaltspflichten einrichten muss für meine unmittelbaren und für meine mittelbaren Zulieferer, wenn ich dort Meldungen bekomme, dass es in einem der beiden eben genannten Bereiche, Menschenrechte oder Umwelt, zu Problemen kommt. Aber auch, wenn die entsprechenden Behörden mich darauf hinweisen. In Deutschland ist die BAFA die zuständige Behörde für das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Es geht aber auch Menschenrechtsorganisationen, die entsprechende Berichte abgeben, beziehungsweise wenn natürlich mein mittelbarer oder unmittelbarer Zulieferer mir entsprechend etwas meldet. Haben denn deutsche oder können wir davon ausgehen, dass deutsche Unternehmen Anhaltspunkte zum Beispiel für Verstöße in der geografischen Region Xinjiang im Bereich zum Beispiel Lithiumabbau haben? Da ist zunächst mal zu erwähnen, es gibt drei Publikationen aus dem Jahr 2022, die in Deutschland so publik geworden sind, dass man davon ausgehen darf, dass dem entsprechenden Unternehmen Wissen bzw. Kenntnis zugerechnet werden muss. Das sind die sogenannten Xinjiang Police Files vom Mai 2022 und die beiden Berichte der Vereinten Nationen, einmal vom Juli 2022, das war der japanische UN-Beauftragte Obokata, und ganz bekannt, das haben Sie in den Medien mitbekommen, der Bericht von der Frau Bachelet als Menschenrechtsbeauftragte, ehemalige Menschenrechtsbeauftragte vom 31. August 2022, der in der Nacht ihres Ausscheidens veröffentlicht wurde. Man muss also substanziierte Kenntnis, was Produktion bzw. Produktionsbedingungen in Xinjiang betrifft, wohl annehmen als deutsches Unternehmen. Was heißt das? Ich muss nicht nur auf meinem eigenen Hof kehren und aufpassen, dass keine Menschenrechtsverstöße und Umweltrechtsverstöße bestehen, sondern ich muss auch bei meinem unmittelbaren und mittelbaren Zulieferer aufpassen, dass es zu keinen Verstößen kommt im umweltrechtlichen und im menschenrechtlichen Bereich. Was wären die Konsequenzen oder was erstmal vielleicht zurückgegangen noch einen Schritt, was muss ich tun, um entsprechende umweltrechtliche oder menschenrechtliche Verstöße zu vermeiden? Ich brauche eine Grundsatzerklärung auf meiner Website, das ist relativ einfach. Ich muss meine Beschaffungsstrategien so einrichten, dass sie die entsprechenden Verletzungen verhindern. Das ist schon ein bisschen schwieriger. Ich muss meine entsprechenden Mitarbeiter, aber auch eben die Unternehmen, die unmittelbaren und mittelbaren Zuliefererunternehmen schulen, beziehungsweise entsprechende sogenannte risikobasierte Kontrollmaßnahmen einleiten. Ich muss ein entsprechendes Risikomanagementsystem haben und, wie eben schon gesagt, ein Beschwerdeverfahren, also eine Whistleblower-Hotline, um mir die entsprechenden Nachrichten zukommen zu lassen. Wenn es dann zu einer Verletzung kommt, Ultima Ratio wäre, bei einer schweren Menschenrechtsverletzung oder einer schweren Umweltgefährdung, die festgestellt wird, müsste ich den Vertrag, wie gesagt, Ultima Ratio kündigen. Das wäre das die Rechtsfolge im schwersten Fall. Und das rechtliche Risiko, Shalom, um auf deine Frage einzugehen, welches wir sehen, dass letzten Endes die deutschen Unternehmen eingeklemmt sind, einmal zwischen den Pflichten, die ihnen das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz auferlegt, ich habe sie gerade genannt, und auf der anderen Seite aber, gerade wenn sie in China ansässig sind, mit Tochtergesellschaften, sich vielleicht sogar in den Bereich oder in den Risikobereich gegeben, dass die sogenannten Blocking Rules greifen. Das ist sozusagen ein Gesetz, was als Gegenentwurf verabschiedet wurde, um eben entsprechende diskriminierende Maßnahmen zu verhindern. Kurz gesagt, kann dann die chinesische Regierung gegen die Unternehmen, die in China entsprechende diskriminierende Maßnahmen einleiten, wie zum Beispiel eine Vertragskündigung aufgrund des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes, wenn man das so interpretieren mag, dann befinden sich die deutschen Unternehmen ganz schnell in der Zwickmühle. Wichtig als Abschluss ist zu sagen, bei dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz handelt es sich um ein Gesetz mit einer sogenannten Bemühenspflicht im Gegensatz zu einer Erfolgspflicht. Also ich bin nicht verpflichtet, durch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz dafür zu sorgen, dass keine Menschenrechtsverletzungen und dass keine Umweltverschmutzung stattfindet, sondern ich muss mich entsprechend bemühen. Und als Anwalt, und das ist sozusagen, was Sie mitnehmen können vom ersten Beitrag, es ist nicht ausreichend, wenn Sie sich bemühen, sondern Sie müssen es auch gut dokumentieren. Das heißt also, dokumentieren Sie Ihre entsprechenden Präventionsmaßnahmen, dokumentieren Sie die Risikoabwendung, also wenn Sie gehandelt haben, wenn Sie Ihren unmittelbaren oder mittelbaren Lieferanten zum Beispiel geschult haben, um im Falle eines Falles zeigen zu können, wir haben entsprechend gehandelt, beziehungsweise wir waren präventiv tätig gewesen.
Ja, danke schön, Rainer. Also Kurzum gesagt, die Risiken liegt auf der deutschen Kundenseite bezüglich Menschenrechtsverletzungen und Umweltauflagen und gleichzeitig Bemühungspflicht bei der deutschen Kundenseite. Aber wenn das nicht erfüllt ist oder da in Frage gestellt wird, deswegen ist es auch ein Risiko für die chinesische Lieferanten, weil da der Kunde eventuell bei der Beauftragung sich zögern. Und ja, ich weiß, warum ich dich eingeladen habe. Du hast ja gleich zwei Publikumsfragen auch mit beantwortet. Und so mehr freue ich mich, wenn wir hier weiterhin Involvierung vom Publikum da ist. Und wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie wie gewohnt wieder in Chat. Und meine nächste Frage geht an die Weidong. Wir haben ja vorhin gehört von Rainer, die Pflicht liegt bei der deutschen Seite, aber das Geschäft Impact wird wahrscheinlich auch auf die chinesische Lieferanten zugehen. Und du warst sowohl als Amco-Manager für Elektroroller-Fabrik zuständig, also ihr habt dann auch Batteriehersteller als Lieferant und jetzt in deiner Funktion als Founder von EcoAmp, ihr wollt Solarsysteme oder Solarprodukte aus China importieren nach Europa und du hast also mit sehr vielen chinesischen Lieferanten zu tun und ich glaube, da ist die beste Adresse, dich zu fragen, welcher Wissensstand haben die chinesischen Lieferanten zu europäische Lieferkettegesetze oder deutsche Lieferkettegesetze?
Also erstmal, ich finde die Erklärung oder die Vortrag von Rainer ist wirklich sehr umfassend, sehr, sehr expertisereich. Und wir haben hier in diesem Bereich gerade in China angefangen, wirklich viel zu studieren, zu schulen, zu lernen. Vorher gibt es schon in diese Richtung, insbesondere im sozialen Bereich, auch Auditing. Wir waren vor 5 Jahren schon mit BSCI befasst. Also wir haben schon in diese Richtung etwas gemacht. Das war aber damals nicht so stark in gesetzliche Vorlage festgelegt. Und wir studieren zurzeit auch die Weiterentwicklung im europäischen Bereich, die wahrscheinlich noch weitergehen, also wirklich in der Richtung direkt und indirekt. Und insbesondere so diese indirekt heißt auch die weitere Transparenz von der Lieferanten und Lieferanten, also praktisch bis zum der Bergbau und in der Batteriebereich. Und was wir machen können, ist dieser Satz, also dieser Gesetz ist, hat eine Kürzung LKSG. Ich würde sagen, wichtig ist eigentlich diese Sorgfaltspflicht. Sorgfaltspflicht heißt, dass wir wirklich uns beweisen oder demonstrieren oder zeigen, was wir in diese Richtung bemüht haben und gemacht haben. Und das ist für die chinesischen Lieferanten oder Partner, die wir wieder zusammenarbeiten, sehr, sehr wichtig, dass wir die Auditing-Prozess schulen und vielleicht auch zusammenarbeiten mit deutscher Auditing-Firma, dass man so ein Netzwerk aufbauen, dass man in China vorher entsprechende Schulungen machen, entsprechende Vorbereitungen in der sozialen Bereich, in der Umweltbereich vorbereiten. Das haben wir vor 5 Jahren schon mal gemacht und das werden wir wahrscheinlich in diese Richtung noch mehr Plattformen schaffen, Schulungsangebot schaffen und auch ausreichend Auditing-Personal in China haben und von verschiedenen Organisationen. Allerdings, ich muss wirklich sagen, dass man auch in diesem Bereich in Deutschland auch eine gewisse Standardisierung brauchen, weil es gibt tatsächlich mehrere verschiedene Auditingsprozesse und Auditings Name. Eventuell, vielleicht hat man doch eine Standardisierung gebraucht, dass man später in China nicht verwirrt aussuchen, welche Auditing ist jetzt für uns der beste. Das hat auch mit Kosten zu tun, das hat auch mit Zeit zu tun, das hat auch mit der Fähigkeit zu tun. Und daher hier existiert auf jeden Fall eine Seite auch Chance, weiterhin zu entwickeln, andere Seite auch Bedarf, dass wir tatsächlich in diesem Bereich Know-how brauchen, sowohl im deutschen Bereich, aber auch im chinesischen Bereich.
Ja, Widon, danke schön. Ich finde, das ist eine sehr super Idee. Gewinnst du bestimmt Aufmerksamkeit, Standards in der Auditing für den Lieferkette-Gesetzbereich. Und ich habe sogar gehört, in Deutschland gibt es eine Norm, wie eine Norm geschrieben werden. Also alles ist standardisiert. Auch die dritte Frage aus dem Publikum geht in die Richtung von Herrn Wagner. Wolfgang, schön, dass du dabei bist. Gibt es schon einheitliche Standards zur Steuerung von Batterie, PV und Rückspeisung via Home-Apps wie Apple Home oder Smart Home? Also geht es in die Software-Standards. Ich glaube, die Frage geht's am besten an entweder Adrian, weil du ja da die Marktüberblick hast, oder eventuell an Beatrix, wenn du da ein bisschen mehr Informationen auch vom Institut bekommen könntest. Also Software-Standards für Steuerung von Speisebatterien, von Speicherbatterien.
Ich fange mal an. Generell, gerade wenn wir jetzt mal im Bereich Elektromobilität sprechen, da eher wahrscheinlich noch nicht, denn gerade das BMS, das Batteriemanagementsystem, ist eigentlich eins der Herzstücke einer Intellectual Property, denn das ist wiederum abgestimmt darauf, was ist die Zellchemie, wie ist die Zelle an sich aufgebaut. Und wenn man zum Beispiel, letztes Jahr war ich bei der PowerCo, also der zukünftigen Batteriefirma von Volkswagen. Und sie haben wohl diesen Batterieblock da gehabt, aber reinzuschauen, das geht nicht. Und ich habe selbst in einer Firma für Akkumulatoren gearbeitet. Das ist eben genau das Herzstück. Und ich denke, aktuell wird es hier noch nicht wirklich eine Standardisierung geben von den verschiedenen Herstellern, vielleicht im Aufbau, was zu machen ist, aber wie es dann konkret geht. Wie gesagt, das geht schon fast in den Intellectual Property, in den Geschäftsgeheimnisbereich, wie man eben die Batterie am besten steuert, um die höchste Leistung herauszubringen. Wie gesagt, Aufbaumaterialien, wie ist das Gehäuse, was sind die Eigenschaften, was soll überhaupt damit gemacht werden? Das muss alles aufeinander abgestimmt werden. Das ist wirklich das ist die hohe Kunst in der Batterietechnologie an sich.
Danke. Adria, hast du was zu ergänzen?
Ja, ich würde da bei Beatrice mit ansetzen. Also natürlich die Batterien an sich, dieses Batteriemanagementsystem hat eine Proprietary Solution. Jeder Hersteller hat da sein eigenes Kommunikationsprotokoll. Wenn man dann die nächste Stufe der Softwarelösung anschaut, nämlich die Endkunden User-App, wie kann der Kunde auf seine zum Beispiel bei den Heimspeicherbatterien oder bei der Autobatterie auf die Batterie zugreifen, Informationen davon beziehen. Im Heimspeicherbereich haben wir 20 verschiedene Main Player, die dort aktiv sind mit verschiedenen großen Marktanteilen. Und dort hat jeder Player seine eigene Softwarelösung, also einmal auch für die Installation der Batterie, aber dann auch zum Endkunden hin, dass der Endkunde Informationen von der Batterie bekommt, sind alles momentan Selbstentwicklungen der Firmen.
Also Wolfgang, scheint
Ich
so
darf vielleicht ein bisschen
schlechte
ergänzen. Ja.
Ja, bitte, bitte, bitte.
Ja, ich würde gerne in diesem Bereich ein bisschen ergänzen. Die Standardisierung der Batterie ist eigentlich in einer Kinderschuh. Also das fängt eigentlich mit der Geometrie an. Die Batterie haben alle mögliche Geometrie. Das heißt, eine Batterie passt garantiert nicht in ein anderes Auto. Das Zweitens, der Verbindungsstück. Die sind auch zum Teil ganz verschieden und jeder Land mittlerweile hat eigene Standard und weltweit ist total chaotisch. Und das Dritte ist die innere Aufbau. Das heißt also, wir schmeißen heute eine Batterie weg, die ist eigentlich mit einem BMS-System mit eingebaut. Das heißt also, wir haben sehr viele Elektronics, die innen aufgebaut sind, direkt in der Mülltonne geschmissen. Und von der Software, also wirklich der betreibende Software, der User-Software und auch von der Plattform. Das heißt, wir haben überhaupt keine Standardisierung weltweit, auch EU nicht. Und wir haben auch die sogenannte Users Situation. Also das heißt, wenn wir zum Beispiel sagen, wir bieten jetzt Solutions für Krankenhaus oder wir bieten Solutions für Kindergarten, da sind auch keine praktische nutzungsorientierte Solution, One-Stop-Solution. Also man muss praktisch für jede Anwendung eine intensive Beratung haben. Und hier ist wirklich viele Dinge, die wir allerdings auch als Chance sehen, für europäisch oder für deutsches Unternehmen in diesem Bereich zusammenzuarbeiten, eine Plattform schaffen, eine Gruppierung schaffen, dass man detaillierte Standardisierung in kleine, also fangen wirklich mit Schraube an, dass wir wirklich von klein Geometrie anfangen zu standardisieren bis zu die Anwendungssituation.
Ja, danke. Beatrice, deine Ergänzung.
Ja, gerade noch mal zum BMS. Ganz richtig, es wird, das ist eine Elektronik, die quasi in den fertigen Akku mit eingebaut wird. Es ist auch oft so, die Standardisierung könnte momentan wahrscheinlich auch weitergetrieben werden, wenn man sich darauf einigt. Wer macht das BMS? Sehr oft ist es noch so, dass quasi dann der, ich sag mal jetzt in der Automobilindustrie, meinetwegen Volkswagen oder in der Micromobility, ein Hersteller von E-Scootern sagt, nein, das gesamte System ist meines. Ich mache das BMS, geht zum Batteriehersteller, der bastelt dann entwickelt es darauf hin, aber soll dann nicht das BMS machen, obwohl er eigentlich die Geometrie der Zelle kennt, die Zellchemie. Und da fängt es eben schon an, dass es hier kaum einen Standard geben kann. Also wenn es ein effizientes Entwicklungstool geben soll oder einen Entwicklungsstrang, dann muss das auch geregelt werden, wer macht eigentlich das BMS, um es dann schon. Und wenn es zum Beispiel CATL, CALB, SVOLT sind, die im Elektrofahrzeugbereich nur die Batterien machen, dann würde eigentlich diese Batteriemanagement-Systematik bei denen liegen, würde sie aber dann Standard, dann wäre ein Standard da, aber dann müssten sich eben auch die Hersteller, die Automobilhersteller darauf einlassen, dass es überall das Gleiche ist. Und das ist dann zum Beispiel ein Hersteller wie Porsche möchte natürlich eine andere Eigenschaft als ein Hersteller wie Ford. Dann sieht man eben auch, was ist eigentlich, wie gesagt, was ist eigentlich der Zweck oder welche Eigenschaften werden von der Batterie gewollt? Leistungsfähigkeit, Reichweite etc.
Ja, danke dir, Beatrix. Also Wolfgang, du hast immer wieder die Bombe gezündet. Es ist ein abendfüllendes Thema und leider hier nicht sofort eine gute Nachricht. Ich denke mal, da ist wiederum die Technologie oder der Markt schneller als die Standardisierung und die Gesetzgebung der Fall. Und wenn man so an Handy-Ladekabel guckt, das dauert wahrscheinlich wieder, bis das da irgendwann kommt. Und wir wollen heute nochmal die restliche Zeit ein bisschen um das Thema Lieferung nochmal sprechen. Und dazu würde ich nochmal Beatrix fragen. Du hast ja auch viel in China gelebt und
Jolang, du bist stumm geschaltet.
Ah, das ist gut, dass ich das weiß. Also Dankeschön, Wolfgang, dass du die richtige Frage stellst, dass wir dann wirklich viel Information bekommen können. Und das ist ein abendfüllendes Programm. Und ich denke, wir haben hier wieder eine ähnliche Situation wie in vielen Fällen. Die Technologie und der Markt ist deutlich schneller als die Standardisierung und die Gesetzgebung der Fall. Und wenn ich nur mal an das Kabel von meinem Handy guckt, Ladekabel, das ist dann auch so der Fall. Das dauert auch lange, ewig, bis da eine Standardisierung kommt. Und ich würde die restliche Zeit heute nochmal um das Thema Lieferung sprechen. Und zwar, es geht darum, Beatrix, du hast ja sehr viel mit chinesische Firmen zu tun. Und die Lieferkettengesetz hat natürlich erstrangig mit Pflichten und Risiken auf der deutschen Kundenseite zu tun. Aber irgendwann werden die chinesischen Unternehmen auch merken, und um Geschäft zu machen, werden sie wahrscheinlich gegebenenfalls ihre Footprint eventuell neu konzipieren. Siehst du einen Trend oder ist es dann vorstellbar, dass man immer mehr chinesische Unternehmen versuchen, da in Deutschland niederzulassen und somit quasi die Lieferung direkt aus Deutschland zu gestalten?
Nun, der Prozess ist ja schon angestoßen. Ich denke, das hat nicht nur was mit dem Lieferkettengesetz zu tun, sondern mit der Logistik, mit den Einbrüchen, die man in den letzten 2, 3 Jahren gesehen hat oder auch schon natürlich zuvor, dass chinesische Unternehmen in welcher Branche auch immer sich neue Märkte suchen. Aber jetzt natürlich durch diese Gesetze, die in China ja auch nicht unbekannt bleiben, hat ja auch schon Wei Dong und Rainer haben das angedeutet, dass es sich hier neue Ausrichtungen geben muss. Wie weit natürlich dann wirklich auch nur eine Produktion in Deutschland, wirklich eine Produktion, nicht nur der Vertrieb, sondern eine Produktion in Deutschland dann immer noch die von Rainer dargestellten Punkte erfüllen kann, weil in dem Moment wird ja auch dann quasi das chinesische Mutterunternehmen wird zu einem Lieferanten. Was liefern die denn? Liefern die Zellen? Was wird denn dann in Deutschland oder in Europa produziert? Und darauf kommt es dann an, wie weit ist man in der Kette, dass ich rein aus logistischen Gründen, aus Kostengründen, gut, Produktionskosten werden dann auch wieder ähnlich sein, sich mehr Unternehmen hier ansiedeln, ist das eine. Wie sie dann aber in China das canceln, und wir wissen alle, dass da eine Offenlegung nicht so einfach ist, dass Medien gesteuert werden, wie auch gerade dargelegt worden ist. Es muss eine glaubhafte Darlegung dessen sein, was geschieht und was nicht geschieht. Ich denke, das wird schwierig werden. Nichtsdestotrotz, wir sehen, dass Svolt mit zwei Fabriken in Deutschland plant, dass CATL in Thüringen bereits schon arbeitet, BYD FinDreams wahrscheinlich auch eben plant, etwas in Europa zu machen, also sehr viele Pharisees, dass eben sehr, sehr viele Unternehmen, gerade chinesische Batteriehersteller, eben die Chancen in Europa sehen. Und insofern muss man eben schauen, was da ist. Also ich denke mal, sie werden sich damit auseinandersetzen müssen. Und dann ist auch die Frage von der Größe. Wo kommen Sie denn dahin? Sind Sie schon diejenigen, die in diese Größenordnung fallen? Und wie lange bleiben diese Größenordnungen? Wird das nicht im Zuge der Entwicklung einer Gesellschaft, müssen nicht diese Größenrestriktionen von bis zu 1000 Mitarbeitern, muss das nicht fallen, um eine insgesamt nachhaltige Gesellschaftsordnung zu bieten? Also ich glaube, da tun sich dann eigentlich noch mehr Fragen auf, als ich momentan Antworten liefern kann.
Ja, eine Frage kann vielleicht Rainer schon beantworten. Du hast vorhin gesagt, du siehst schon den Trend, Produktion in Deutschland zu verlagern. Die deutschen Unternehmen, die chinesischen Unternehmen werden das tun und tun jetzt schon. Und Frage an Rainer, somit ist dann die Lieferkette Gesetz und Risiko umgangen oder wie ist deine Meinung?
Also es wird keinen Trend geben, jedenfalls nicht aus Gründen des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes, dass chinesische Unternehmen nach Deutschland gehen. Das wird es nicht geben. Das werden die Gründe sein, die Beatrix eben genannt hat. Das sind ganz pragmatische Gründe, Lieferzeiten etc. etc. Ja. Aber was es geben wird, und da bin ich vollkommen bei Wei Dong, hat es vorhin gesagt, und wir haben das auch in den letzten 20, 25 Jahren gesehen, China wird sich entwickeln, auch in diesen Bereichen. Und ich bin sicher, und das zielt so ein bisschen auf die Frage von der Andrea Engel, ESG Compliance war in der Vergangenheit, ich sage es mal vorsichtig, kein großes Thema in China. Aber wir haben Ende letzten Jahres den ersten ESG-Entwurf in China bekommen und ich sehe ganz klar einen Trend. Das wird noch 3 bis 5 Jahre dauern, bis das dann wirklich auch durchgedrungen ist. Aber ich sehe ganz klar einen Trend zu mehr Compliance, zu mehr ESG und Lieferketten-Sorgfaltspflichten ist ja ein ESG-Thema. Und insofern, um auf die Frage von der Frau Liu und von der Frau Engel noch ganz präzise zu antworten, ich sehe mittelfristig, dass die chinesischen Unternehmen auch aus Eigeninteresse den höheren Compliance-Anforderungen oder den ESE-Anforderungen Genüge tun werden müssen, um auch den chinesischen Gesetzgebungsanforderungen Genüge zu tun. Ja, da wird eine Entwicklung stattfinden in der mittelfristig und insofern kann man auch argumentieren, dass damit zumindest indirekt die Anforderungen und die Wünsche, die mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz verbunden sind, nämlich Schutz von Menschenrechten und Schutz der Umwelt, erreicht worden sind.
Oidon, deine Ergänzung?
Ja. Ich möchte gerne ergänzen hier in diese Richtung, dass die Chance für die deutsche Unternehmen auch mitzumachen, gerade wenn auch Investoren aus China kommen, sehr, sehr groß ist. Wir haben hier eigentlich eine sehr gute Technologieentwicklung. Gerade bei der Fraunhofer-Institut hat man auch in der Richtung bei der Natrium-Ione weiter geforscht. Das heißt, diese saltende Erde ist ein Problem für den Preis, für die weitere Entwicklung. Und wenn man aber in der Richtung neue positiv Material entwickeln. Da ist Deutschland auch in der Vordergrund. Und durch auch dieses Lieferkettengesetz als Standardisierung für die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen weltweit, da hat man in Deutschland auf jeden Fall eine gute Chance, mit Lieferanten aus China zu arbeiten, die auch solche Gesetze respektieren, auch mitmachen.
Danke dir, Weidong, für deine Ergänzung und auch danke, Rainer, für deine Antwort. Und wir haben so viel über die chinesischen Unternehmen erzählt und dann fragen wir doch mal eine chinesische Unternehmen. Wir fragen mal an MCH und auch dementsprechend Adrian in dem Fall als Vertreter. Was ist euer Ziel jetzt in Europa? Wie möchtet ihr Schritt für Schritt den deutschen Markt erschließen?
Ja, danke, Shalom. MCH ist ja ein Hongkonger Unternehmen. Das heißt, wir pflegen gute Beziehungen zu eben Batteriezellenherstellern in China und exportieren diese dann nach Europa. Unser Ziel ist es, in Europa die Batteriezellen eben vor Ort anbieten zu können. Deswegen befinden wir uns momentan im Aufbau von einem Warenlager eben. Das ist dann natürlich ein Gefahrengutwarenlager, wie das bei Batteriezellen üblich ist. Und damit eigentlich die Nähe vom chinesischen Hersteller zu den deutschen, noch nicht Konsumenten, aber den Herstellern oder den Anwendern dann von Batterietechnologie, sei es der europäische Schiffbauer oder eben der Bauer von Heimspeicheranlagen, zu denen die Nähe zu den chinesischen Fabriken herzustellen.
Ja, also das ist ja sehr konkret und MCH ist ja nur eine kleine Player. Wir haben viele, viele andere Anbieter. Wir haben von vielen unserer Experten, Beatrice hat schon erzählt, wie dominant der chinesische Markt oder die chinesischen Anbieter sind. Frage an Weidong, ich glaube, du hast da eine sehr interessante Positionierung, um diese Frage zu beantworten. Haben die deutsche KMU da in dem Sektor noch eine Geschäftschance? Haben die schon die Chance verpasst, die Technologieführerschaft in der Batterieprodukte zu gewinnen oder wieder zu gewinnen? Was empfiehlst du denn an deutsche KMU, wenn wir jetzt wirklich an unser Zielkunden solche Webinare angeht. Wir wollen ja, dass unsere deutsche KMU auch was mitnehmen können.
Also ich denke, die Batterietechnologie ist zwar existiert schon lange, aber die ist jetzt auch in eine ganz weitere Richtung entwickelt. Der Bedarf an Batterie ist explodierend, in der gigantischen Volumen weiterzugehen. Wenn wir alle 10 große chinesische Batteriehersteller zusammenzählen, dann wollen die schon für 2025 in Richtung 3000 GWh als Kapazität zu haben. Also hier haben wir aus Deutschland hier wirklich einen Nachholbedarf, auch in der Richtung Entwicklung, in der Richtung Zusammenarbeit, auch weltweit Zusammenarbeit, nicht nur mit chinesischen Firmen, sondern auch andere EU-Firmen in andere EU-Länder einzugehen. Gerade in Spanien erleben wir eine neue Anfang von Photovoltaik, weil nämlich dort ist natürlich die Sonnenenergie für gleiche Panel wahrscheinlich dreimal so viel Energie produzieren als manche nördliche Länder. Und hier habe ich also Interesse, auch mit deutschen mittelständischen Unternehmen zusammenzuarbeiten, dass wir sehen, wie wir durch die Standardisierung, durch die EU-weite Zusammenarbeit eine Partnerschaft, eine interaktive oder interdependent Partnerschaft mit anderen Lieferanten weltweit zu schaffen.
Ja, Produktentwicklung, Produktstandardisierung, hast du da konkrete Trends und Bedarf und da sagen, da könnte man als deutsche Unternehmen einsteigen, um die jetzigen Produkte noch im Sinne von gesamtheitlicher Lebenszyklen nochmal verbessern?
Gerade wir fangen an mit kleinen, also so dieses E-Scooter-Bereich zum Beispiel. Das ist schon lange auf dem Markt. Also die chinesische E-Scooter-Bereich sind schon seit fast 15, 20 Jahren auf dem Markt. Manchmal, man hat eine Menge, die man hier in Deutschland gar nicht vorstellbar. Das sind ca. 30 Millionen Stück pro Jahr. Und was wir hier in Deutschland machen, ist, dass wir zum Beispiel bei dieser E-Scooter-Bereich eine Standardisierung von der Geometrie oder von der Rücknahmeverpflichtung von der Rücknahme der Batterie Solche Dinge sind für die lokale klein mittelständige Unternehmen total interessant, dass man auch hier eine Formierung allerdings als Plattform, also nicht allein, sondern als eine Vereinigung oder eine Association funktionieren, dass man hier verschiedene in verschiedenen Richtungen mitmachen.
Ja, Dankeschön. Und ich möchte hiermit auch unsere Diskussion beenden, somit auch unsere Veranstaltung. Ich möchte zum Schluss nochmal kurz zusammenfassen. Wir haben wirklich heute in einer sehr kompakten Zeit viele Themen diskutiert zu dem Thema Batterietechnologie, Speicherbatterie insbesondere. Wir haben gelernt, dass wie oft auch in diesem Mal ist die Technologie eigentlich in Deutschland erfunden worden, aber durch Politik und geschicktes Unternehmertum hat China die Weltpositionierung sehr gut verbessert bis zu einer Führerschaft und Deutschland als oder europäischer Markt auch in Speicherbatterie für in der Solarbereich ist sehr stark abhängig von der Kapazität aus China und auch die Lieferung aus China. Dabei spielt natürlich eine Rolle, dass durch Lieferkettengesetze sorgfältige Maßnahmen vorgenommen werden, um da Lieferrisiken zu vermeiden. Das ist für deutsche Verbraucher gut, für das Geschäft der chinesischen Unternehmen und Partner auch gut. Chinesische Unternehmen kommen dementsprechend schon nach Europa, um dem europäischen Markt nochmal zu bearbeiten und intensiver zu betreuen. Aber dabei hat natürlich deutsche KMU weiterhin, wie in jedem anderen Marktsegment, immer eine Chance, sich geschickt zu positionieren und sein Können einzusetzen in den Bereich Produktdefinition, Produktdesign und Entwicklung, Standardisierung. Es gibt genügend Themen und leider haben wir nicht genügend Zeit. Wir fangen 2 Minuten später an, würde aber pünktlich beenden. Wenn Sie noch weitere Anregungen und Fragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Gerne auch über unsere LinkedIn-Seite, wie Sie hier alle sehen. Und wir werden regelmäßig virtuell und vielleicht auch live treffen. Ich freue mich sehr auf Ihr Kommen und auf Ihre Wiedereinwahl. Nur mal ein Hinweis für Sie. Die heutige Sendung werden wir auch als Video auf YouTube und auch als Audio in Podcast-Kanal vom China-Team zur Verfügung stellen. Und ja, insofern wünsche ich Ihnen weiterhin einen guten Tag in Europa und einen schönen Abend in China und bis nächstes Mal. Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche KMU noch mehr über China wissen möchten, empfehle ich Ihnen unsere kostenlose englischsprachige Webinar-Serie China Webinar zu besuchen. Oder schreiben Sie gerne eine Mail an mich persönlich unter der Webseite china-team.de. Mit über 100 China-Experten können wir Ihnen gerne weiterhelfen. Bis nächstes Mal und 再见.